Damen und Herren, wir haben letztes Mal Korrelation und Regression besprochen. Und die Folie, die braucht ihr Logo. Hier ist es. Wir haben ein zufälliges Paar. X und Y sind jeweils reellwertige Zufallsvariablen. Und wir wollen diejenige Gerade finden, mit Hilfe derer wir Y auf der Basis von X möglichst gut vorhersagen können. Ja? Denken Sie an den jungen Amerikaner John, zufällig herausgegriffen aus 500 jungen Amerikanern zwischen 18 und 24 Jahren. Wir haben ihre Werte gesehen und Sie bekommen von mir gesagt, der John wiegt 74 Kilo und soll mir dann sagen, was wird er wohl für Körpergröße haben. Ja? Und da gibt es diese ominöse, gar nicht so ominöse, sondern hübsche, Gerade mit der Steigung Beta 1 und dem Achsenabschnitt Beta 0, ja, also das ist das, was wir in der Schule gelernt haben. Eine Gerade ist bestimmt durch ihre Steigung und durch ihren Achsenabschnitt, der sich ergibt, wenn wir x gleich 0 setzen, dann bleibt hier nichts anderes als das Beta 0. Ja? Aber viel besser ist es, sich hier zu merken, das, was auf der Folie steht. Wie sind Beta 0 und Beta 1 bestimmt? Dafür müssen wir die 5 Big Player in diesem Logo kennen. Die 5 Zahlen, die uns die gemeinsame Verteilung von X und Y nicht voll beschreiben, aber wenigstens eine gewisse Auskunft darüber geben, was da los ist mit der gemeinsamen Verteilung von X und Y. Ja? 5 Zahlen. 2 davon sind hier schon eingetragen. μx, der Erwartungswert von X. μy, der Erwartungswert von Y. Sigma X, die Standardabweichung von x, Sigma y, die Standardabweichung von y, sind 4 Zahlen. Und dann kommt noch die neue Zahl von letzter oder Woche oder so, vom Dienstag, das ist der Korrelationskoeffizient Kappa. Ja, vielleicht sei er hier nochmal ins Eck geschrieben, das ist die Kovarianz von x und y durch die beiden Standardabweichungen. Ja? Das ist der Korrelationskoeffizient. Und dann haben wir die Formel, dass Beta 1 gleich Korrelationskoeffizient geteilt durch Sigma x mal Sigma y ist. Also Korrelationskoeffizient misst die lineare Abhängigkeit zwischen x und y. Wenn er positiv ist, ist die gemeinsame Verteilung irgendwie, schaut die eher so aus. Wenn er negativ ist, schaut sie eher so aus. Ja? Und der Regressionskoeffizient, also das ist der Korrelationskoeffizient, und das ist der Regressionskoeffizient, der gibt die Steigung der Geraden an. Und das Beta 0 ist so eingerichtet, dass die Gerade, die eine mal mit großem G und das andere mal mit kleinem G, dass die Gerade schnurstracks durch das Fadenkreuz geht. Ja? So wird das Beta 0 eingerichtet. Also der Punkt μ x, μ y liegt auf der Geraden. Das ist das, was diese Gleichung aussagt. Okay? Und jetzt schauen wir uns an ein Beispiel. Ein Beispiel, wo man x und y konkret spezifizieren. Und zwar durch zwei standardnormal verteilte Zufallsvariablen z1 und z2. Also wie so oft, wir gehen rein mit einer Quelle des Zufalls, z1 und z2, unabhängig und standardnormal verteilt, und wir bauen uns aus diesem z1 und z2 x und y. Und das x sei nichts anderes als das z1 selbst, das sei das x. Und das y sei eine Linearkombination aus z1 und z2, und zwar rho mal z1, zum Beispiel, was weiß ich, rho gleich 3 Viertel. Ja, rho könnte 3 Viertel sein, plus Wurzel aus 1 minus Rho Quadrat, das wäre dann 9 Sechzehntel, ja. Aber egal, nur dass Sie Zahlenwerte haben, Z2. Aber wir denken an ein allgemeines Rho aus minus 1 und 1, damit wir gefälligst diese Wurzel hier ziehen können. Also diese beiden Koeffizienten, wenn ich sie quadriere und aufsummiere, Rho Quadrat plus 1 minus Rho Quadrat summieren zu 1. Ja, also zwei Koeffizienten haben wir da, deren Quadratsumme 1 ist. Und da klingelt vielleicht was bei Ihnen. Ja? Wenn wir standardnormal verteilte Zufallsvariablen haben und wir bauen aus denen eine Linearkombination mit Koeffizienten, deren Quadratsumme 1 ist, was kommt dann raus? Also wir haben ja schon, wir wissen ja schon, von standardnormal verteilten Zufallsvariablen, jede Linearkombination ist wieder normal verteilt. Das heißt, das y ist gefälligst auch wieder normal verteilt. Und der Erwartungswert von dem y ist, lassen Sie mich nicht im Stich, z1 und z2 haben Erwartungswert 0 und dann hat auch y Erwartungswert 0. Ne? Und die Varianz von dem y, ja, ist 1, genau, ist 1, weil die Summe der Varianzen Rho Quadrat plus 1 minus Rho Quadrat ist 1. Ja? Genau. Das haben wir schon mal gehabt, dass, wenn wir so standardnormalverteilte so linear kombinieren, dass die Linearkoeffizienten Quadratsumme 1 haben, dann haben wir wieder was Standardnormalverteiltes. Das ist doch ganz nett, also dass wir schon einmal sagen können, das x ist natürlich Standardnormalverteilt und das y ist auch Standardnormalverteilt. Ja, das heißt also, wir haben da eine Situation, wo x, das Fadenkreuz ist schon mal rund um den Ursprung. Ja? Mu x ist 0, mu y ist 0. Und jetzt hätte ich gern die Regressionsgerade gesehen. Ja? Was ist mit der Regressionsgeraden? Naja, da sollten wir erst einmal feststellen, Sigma x ist 1, Sigma y ist 1. Also wir sind wirklich in einer Standardsituation. Ja? Standardsituation. Bleibt noch zu diskutieren, was ist das Kappa? Was ist das Kappa? Na, hier steht die Definition von dem Kappa. Das Kappa ist Kovarianz xy durch 1 in dem Fall. Sigma x und Sigma y ist 1. Was ist mit der Kovarianz von x und y? Bitte? Aufgepasst. Ich freue mich auch wirklich so über die Antworten. Ja? Aber, und besonders auch, weil bei Ihnen weiß ich, dass Sie wirklich haben. Aber schauen Sie mal. Was ist mit der Kovarianz von x und y? Nicht die Kovarianz von z1 und z2. Die ist 0, weil die sind unabhängig. z1 und z2 sind unabhängig. X und y X und y sind nicht unabhängig, weil sie diesen gemeinsamen Anteil namens Z1 haben. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir da die Kovarianz von X und y ausrechnen. Die Kovarianz von x und y. Wie rechnet man die am schnellsten aus? Die Kovarianz von Kovarianz von z1 und rho z1 plus Wurzel aus 1 minus rho Quadrat z2. Wie rechnet die am schnellsten aus? Da kann man ja auf eine Eigenschaft der Kovarianz deuten, wenn man das hinschreibt auf einen Lösungsvorschlag oder bei der Klausur, hat man schon gewonnen. Ja? Es gibt eine wichtige Eigenschaft der Kovarianz, das ist die sogenannte, also linear kann es nicht sein, weil sie zwei Einträge hat, aber bilinear. Die Bilinearität der Kovarianz heißt, sie ist in beiden Einträgen linear. Und Sie sehen, da steht nur das Z1, aber hier steht eine Linearkombination. Und jetzt sage ich einfach, die Kovarianz von Z1 und dieser Summe ist die Summe der beiden Kovarianzen. Z1 mit dem plus Z1 mit dem. Fangen wir mal mit dem zweiten an. Denn das ist das, was Sie vor Augen hatten. Die Kovarianz von Z1 und dem da. Kovarianz von Z1, ja. Genau. Kovarianz von Z1 und ein Vielfaches von Z2. Wieder, Bilinearität der Kovarianz, gell? Kann man natürlich alles ausrechnen. Aber kann man alles ausrechnen, aber natürlich, es ist viel einfacher nur zu deuten auf die Bilinearität der Kovarianz und dann zu sagen, das ist 0. Ja? Das heißt, da kommt schon einmal beim zweiten Faktor kommt eine 0 und beim ersten Faktor, die Kovarianz von Z1 und Rho mal Z1, Bilinearität der Kovarianz. Kein Problem. Was sagt der Joker? Also die Kovarianz von Z1 und Rho mal Z1. Ich gehe noch einmal einen Schritt zurück. Die Kovarianz von Z1 und Z1. Ja. Sie haben schon vorweggenommen die ganze Antwort. Genau, also die Zwischenfrage von mir war nochmal, die Kovarianz von Z1 und Z1, die ist 1, weil das ist die Varianz von Z1. Aber vorher hatte ich gefragt, was Sie beantwortet haben, ja? Nämlich die Kovarianz von Z1 und Rho mal Z1 ist Rho. Genau wie Sie sagen, man kann das Rho rausziehen wegen der Bilinearität, ja? Und Sie sehen, hier kommt nur ein Rho raus, weil ja nur ein Rho dasteht. Ja? Das ist nicht so wie bei der Varianz, dass dann Rho Quadrat rauskommt. Weil bei der Varianz, da hätte ich ein Rho hier und ein Rho hier, ja? Und dann käme Rho Quadrat raus. Ja? Das ist so mit diesen Bilinearformen. Ja? Sind Bilinearformen in jedem Eintrag linear. Ja? Das sind quadratische Dinger hier. Ja? Okay, das heißt, es kommt hier Rho. Ja. Und jetzt ist das natürlich auch der Regressionskoeffizient, ja? Weil Sigma 1 und Sigma x und Sigma y das jeweils 1 sind, ist das hier auch das Beta 1 in dem Fall. Okay? Also das ist das, was wir gerade diskutiert haben. Und das, was jetzt als nächstes kommt, ist ganz nett, weil das anschließt an das, was Sie schon auf den Ferribischen Folien letztes Mal gesehen hatten. Die folgenden Bilder zeigen für Rho gleich minus 0,9, minus 0,7, minus 0,5 bis hoch zu 0,9, ja, also im Abstand von 0,2, zeigen die jeweils 1000 unabhängige Kopien von XY. Das heißt, da wird jeweils simuliert aus der entsprechenden Verteilung von X und Y, gemeinsamen Verteilung, uns werden 1000 Punkte geplottet. Und jetzt schauen wir, wie das ist, was da rauskommt, jeweils zusammen mit der entsprechenden Regressionsgeraden. Hier ist das, was rauskommt für minus 0,9. Und Sie sehen, das ist wirklich die echte Nebendiagonale hier. Das ist, weil wir ja keine Verzerrungen der Achsen haben. Sigma x und Sigma y sind beide hier gleich 1, gleich groß, ja, das heißt, es ist wirklich, die Regressionsgerade ist da wirklich, hat eine Steigung minus 1, weil der Korrelationskoeffizient negativ ist hier, Korrelation minus 0,9, und das sind die 1000 Punkte. In x-Richtung standardnormal verteilt, in y-Richtung standardnormal verteilt, aber korreliert mit minus 0,9. Ja? Sehen Sie? Also, wir haben das Eindimensionale hinter uns gelassen. Natürlich nicht es vergessend. Ja, das Eindimensionale haben wir in der Tasche. Aber wir sind jetzt weitergeschritten zum Zweidimensionalen, zu den zufälligen Paaren. Ja? Weil es ist wirklich so, eindimensional schön und gut, aber meistens kommen Zufallsvariable oder kommen Daten in Paaren oder mehr, in Tupeln oder da möchte man einfach eine aufgrund der anderen verstehen, ja, also erklären, Regression bauen und so. Okay, Korrelation minus 0,7, wieder 1000, Korrelation minus 0,5, minus 0,3, minus 0,1, ein bisschen helle Farben hier, 0, das ist fast nicht zu sehen, aber man sieht tatsächlich, also das ist rotationssymmetrisch verteilt hier mit 0, dann 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Okay. Das ist ein Beispiel gewesen. Bitte, Sie haben eine Frage. Ja.
Da wird ja immer die Gerade dann waagerecht eingezeichnet.
Ja.
Aber es wäre doch auch jede andere Gerade genauso gut zu schätzen, weil es ja rotationssymmetrisch ist, oder?
Ja, nämlich sozusagen eine unbrauchbare. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja, also es ist Konvention, weil man halt hier sozusagen das, es ist nicht ganz symmetrisch, weil man ja x als die erklärende Variable ansieht und y als die zu erklärende Variable. Ja, also x ist die, wo man, die stellt man sich als gegeben vor und das y prognostiziert man auf der Basis des x. Ja, insofern ist das, aber es ist eine ausgezeichnete Frage insofern, weil man ja auch den Spieß umdrehen könnte und sagen könnte, ja, ich habe da ein x und ein y und die sind halt jetzt einmal so benannt, weil der mir die Daten gegeben hat, hat die so benannt, aber eigentlich, und er hat das auch geplottet, hier ist das x und hier ist das y, aber es ist in dem momentanen Problem so, dass ich das x auf der Basis von y prognostizieren soll. Ja? X auf der Basis von y. Und da gibt es natürlich auch eine Regressionsgerade. Y auf der Basis von x, da haben wir jetzt ein paar Beispiele gehabt. Ja? X auf der Basis von y, ich behaupte, zum Beispiel hier, ah, soll das jetzt? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Darstellung, Vollbildmodus. Nee. Darstellung, Vollbildmodus. Und jetzt ist das irgendwie verrutscht. Was soll das? Darstellung. Ich probiere es einmal so. Zwei und, nee, was kann sein, dass das schon okay ist. Wenn man hier x auf der Basis von y prognostizieren wollte, ja, dann könnte ich sofort auch eine Gerade einzeichnen und die wäre gespiegelt um die 45 Grad Gerade. Ja. Das ist einfach die Rolle von x und y vertauscht. Und es ist ja so, wenn man die Umkehrabbildung sozusagen von einer Geraden nimmt, dann muss man an der 45 Grad Gerade spiegeln. Das geht auch mit jedem Graphen so. Ja. Okay, jetzt das nächste Beispiel, das zweite Beispiel hier im Reigen. Schließt an die ferepischen Folien. Also wir haben hier n Punkte. Ja? Wir haben n Punkte klein xi, klein yi, i zwischen 1 und n, also bei den jungen Amerikanern war das n gleich 500. Ja? Das seien Punkte, im R2. Und Sie vergessen für einen Moment einmal die Stochastik, ganz kurz. Sie wollen eine Gerade finden, eine Gerade finden, die optimal durch diese Punktwolke geht. Jetzt immer wenn man sagt optimal, dann muss man sagen, was versteht man unter optimal? Und das Kriterium soll sein, dass die Summe der Abstandsquadrate von der Geraden zum jeweiligen Punkt yi minimal wird. Ja? Das ist das, was man als Ausgleichsrechnung kennt in der Numerik. Das ist das, was sich der alte Gauss überlegt hat, Methode der kleinsten Quadrate. Er hat allerdings dann schon eine Beziehung hergestellt zur Normalverteilung und das hat ihm extrem viel gebracht für seine astronomischen Datenauswertungen. Und ich schlage Ihnen sofort die Brücke jetzt, jetzt kommt die Stochastik wieder auf den Plan, ja, dass man nämlich diese Formeln, die man sonst in den Büchern findet und die man dann irgendwie nachrechnen muss durch Differenzieren und dass das wirklich das Minimum ist und so und dann versteht man nicht, warum das so rauskommt und es sind Riesenformeln. Das können Sie jetzt abhaken, wenn Sie mir folgen und sagen, diese klein n vielen Punkte, die 500 Punkte, die wir da sehen, ja, sind unsere kleine Welt. Ja, das ist mein, wie wir es immer genannt haben, S. Ja, das ist mein, die Menge aller möglichen Ausgänge, das ist das S. Und die Zufallsvariable, die hier reinfällt, das XY ist eine rein zufällige Wahl aus S. Und das S ist nichts anderes als die Menge dieser Punkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass das große XY einer dieser Punkte ist, ist 1 durch n. Und jetzt fragen wir uns, was ist der Anstieg dieser Geraden? Ja, der Anstieg der Geraden der steht hier. Wir müssen nur das Sigma X, das Sigma Y und das Kappa bestimmen. Ja? Dazu erst einmal, was ist mit dem Sigma X? Was ist mit Sigma X Quadrat? Naja, das ist ein Problem aus Woche 3. Ja, also wir haben n mögliche Ausgänge, eine rein zufällige Wahl und wir fragen uns, wie ist die Varianz dessen, was da herauskommt. Bitte, Sie haben eine Frage. Das ist, wie es da steht, dieser Erwartungswert. Das wäre sozusagen das Vorgelagerte, dass ich mir zum Beispiel anschaue, das μ x, ja? Was nichts anderes ist als der Erwartungswert von x. Nicht? Und diskutieren wir das zuerst einmal, wo schon die Lösung auf der Folie steht. Ja? Das x ist eine rein zufällige Wahl aus den 100 kleinen xi. Und damit ist der Erwartungswert von dem großen X Summe über Wert mal Gewicht. Jedes einzelne Gewicht ist 1 durch n. Und die Werte sind klein x1 bis klein xn. Das heißt, das ist wirklich das arithmetische Mittel der 100 kleinen xis. Und was ist mit der Varianz? Das ist der erwartete quadrierte Abstand vom Erwartungswert. Und wenn ich jetzt die Standardabweichung ausrechne, dann ist es die Wurzel aus dem. Und genauso natürlich für das y. Und die Kovarianz, ja, das μx, das wird auch manchmal als klein x quer bezeichnet. Das ist sozusagen, wenn man jetzt nichts wissen will von der Stochastik, das kleine x quer, oder manchmal haben wir es auch mit klein mx, oder wir haben das kleine x quer ist das arithmetische Mittel von den, kann es auch hier definieren, das ist das kleine x quer. Das arithmetische Mittel aus den xis. Ja? Und dann kann ich hier auch das kleine x quer eintragen. So, das ist die Kovarianz von x und y. Die Kovarianz von diesen beiden Zufallsvariablen ist ja nichts anderes als der Erwartungswert von Groß X minus seinem Erwartungswert mal Groß Y minus seinem Erwartungswert. Und hier steht das im Klartext für die rein zufällige Wahl aus den kleinen n-Punkten. Ja? Also das Kappa ist 1 durch n mal Summe xi minus x quer mal yi minus y quer. Und jetzt brauche ich nichts anderes tun, als in die Formel einzusetzen, Beta 1 ist Kappa geteilt durch Sigma x mal Sigma y. Ach, wieso, protestieren hätten sie müssen. Das ist ja die Kovarianz von x und y. Das ist die Kovarianz erst einmal. Ja. Und wenn man jetzt dann das Kappa ausrechnet, dann ist ja das Kappa ist die Kovarianz von x und y geteilt durch Sigma x mal Sigma y. Und das ist das, was wir ja hier auch daneben stehen haben. Und das ist das, was auch auf der Folie steht. Ja, also das ist das Kappa. Schaut ein bisschen furchterregend aus, aber Sie haben das völlig jetzt entmystifiziert in Ihrem Kopf als Kovarianz durch die einzelnen Standardabweichungen. Ja? Und wenn man jetzt auch noch unser Zielfunktional, nämlich dass die einzelnen vertikalen Abstandsquadrate, ja, diese vertikalen Abstandsquadrate in Summe minimal sein sollen, erkennt als äquivalent zur Aufgabe, dass dieser Erwartungswert minimal sein soll, dann schließt sie der Kreis. Das eine ist eine Aufgabe über Zufallsvariable und das andere ist eine Aufgabe über Punktwolken. Dadurch, dass ich sage, ich denke an eine rein zufällige Wahl eines Punktes aus der Wolke, schließt sich dieser Kreis. Ja? Und das ist sozusagen jetzt genau die Sache. Schauen Sie nur auf dieses Problem. Blendet man da die Stochastik völlig aus. Wir haben unsere Punktwolke und wir wollen dieses, was ich da jetzt mit dem Pointer einkreise, wir wollen dieses minimieren. Ja? Dann ist die Antwort, wähle Beta 1 so, wie es rot unterlegt ist, und wähle Beta 2 so, dass die Regressionsgerade durch das Fadenkreuz geht. Und diese Gerade nennt man eben dann die Regressionsgerade zu diesen Punkten oder auch die mit der Methode der kleinsten Quadrate gefundene Ausgleichsgerade. Ja? Und Sie sehen, wenn Sie nur auf die Kleinbuchstaben schauen hier, auf die Kleinbuchstaben hier und auf das rot geschriebene, ja, dann ist die Stochastik weg. Sie haben nur ein numerisches Problem, hier eine Gerade durchzulegen, sodass die Abstandsquadrate in Summe minimal sind. Sie haben eine Frage. Ja, also Sie wollen eine Gerade haben, ja, die diese Punkte am besten interpoliert. Hervorragende Bemerkung, ja, ein Lagrange-Polynom, aber jetzt sozusagen von der Ordnung 1, ja, ein konstanter Term und ein linearer Term. Bestens. Denn es wurde ja auch manchmal schon gefragt, wieso immer nur linear, ja. Natürlich können Sie es auch quadratisch machen, wenn die Punktwolke darauf hindeutet. Wir haben auch schon solche Punktwolken auf den Folien gesehen, ja, wo wir gesagt haben, linear wäre von übel, da irgendwie zu sagen, das erklärt alles, das Lineare. Nee, da muss man dann quadratisch gehen. Ja. Aber natürlich, man kann dann sagen, wieso nicht kubisch und so. Und da ist dann immer die Frage, auch die sparsame Erklärung. Gell. Also gewisse Punktwolken kann man natürlich vielleicht toll erklären, dadurch, dass man da Polynom ganz großen Grades durchlegt, aber die nächsten Punktwolken schon wieder nimmer. Und die vielleicht aus der gleichen Quelle kommen. Und die lineare Regression ist schon eine wichtige Sache. Und tatsächlich für normal verteilte Zufallsvariablen können Sie es gar nicht besser machen als linear. Ja? Normal verteilte Zufallsvariablen produzieren Ihnen immer solche elliptischen Verteilungen. Und da, wenn Sie es dann noch quadratisch machen, gewinnen Sie nichts mehr. Ja? Also das geht immer am besten mit einer Geraden. Ja? Also das werden wir verstehen nächste Woche oder schon, warum das so ist. Ja? Okay, also das war das Stichwort, Lagrange-Polynom, Interpolation, ja, mit einer Geraden, das ist eine Brücke zur Numerik, ja, aber mit stochastischen Brillen gesehen, weil man einfach so eine Punktwolke auch als unsere kleine Welt interpretieren können, aus der wir einen Punkt rein zufällig ziehen und dann wollen wir die Y-Koordinate durch die X-Koordinate sozusagen vorhersagen und das ist die beste lineare Vorhersage. Ja? Okay, aha, hier ist ja noch einmal der alte Gauss. Jetzt geht's an das Thema von heute und das ist ein ganz ähnliches Logo. Ich kann dieses Logo rezyklieren. Allerdings mache ich es schon auf einer neuen Tafel, weil es wird ein bisschen stilisiert. Ja. Das Wichtigste ist, erst einmal, geht es nicht notwendig um reellwertige Zufallsvariablen. Und weil es spät in der Woche ist und Sie trotzdem noch tüchtig mitdenken wollen und ich mich darüber freue, geht es natürlich erst einmal wieder diskret los. Also diskret, nichts Kontinuierliches. Wir haben eine Situation, wo ein zufälliges Paar daherkommt, also nach wie vor zufälliges Paar, x und y, oder sagen wir jetzt einmal x1 und x2, x1 und x2, und das x1 fällt in ein s1, und das x2 fällt in ein S2 und die sind diskret. Also abzählbar, unendlich oder endlich. Und Unser erster Unterabschnitt heißt Begriffsbildungen und ein Begriffsbildung und ein Beispiel. Zweistufigkeit. Da denkt man tatsächlich an heute und morgen oder jetzt und dann. Zuerst kommt einmal das X1. Und fällt in das S1, dann kommt das X2 und fällt in das S2. Und es ist wieder so zu denken, dass man X1 beobachtet und über X2 was aussagen will. Ja? Nur, es geht jetzt nicht mehr um Erwartungswerte, weil das sind ja keine reellwertigen Zufallsvariablen. Das kann irgend sowas sein wie gut aufgelegt, schlecht aufgelegt oder sonst irgendwas. Ja, also, und dieses erste Beispiel ist auch so von der Art, dass das X1 dann gar nicht reellwertig ist. Ja? Okay, also die Begriffsbildung. Stellen wir uns ein zufälliges Paar X gleich X1, X2 vor, das auf zweistufige Weise zustande kommt, und zwar mit einer Regel. Nicht mit einer deterministischen Regel, sodass man sagt, Sie geben mir das X1 und ich weiß deterministisch, wie das X2 ausfällt. Nee, nicht deterministisch, sondern eine stochastische Regel. Ja? Und zwar eine Regel, die besagt, wie das X2 verteilt ist, gegeben, dass X1 den Ausgang A1 hat. Ja? Und das erste Beispiel, damit Sie sich was darunter vorstellen können, ganz ein einfaches Beispiel. Das erste Beispiel schaut so aus, das S1 ist zweielementig, entweder fair oder gezinkt. Also, ich habe hier, können Sie nicht sehen, aber hier habe ich zwei Würfel in der Hand, einer davon ist fair, einer davon ist gezinkt. Der faire hat die Eigenschaft, wie es halt so faire Würfel an sich haben, dass alle sechs Augenzahlen die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel haben. Und der gezinkte Würfel, wie es manchmal auch so ist, der hat die Eigenschaft, dass es kommen nur Fünfen und Sechsen, und die jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1/2, aber sonst kommt nichts. Ja. Also schwer, so ein Würfel. Naja, doch, ne, gar nicht so schwer, oder? Das ist doch ein Witz. Die Geraden, da schreibt man überall eine 5 hin, und die Ungeraden schreibt man überall eine 6 hin, zum Beispiel. Und dann hat man schon aus dem einen den anderen gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie das ist, mit der Wahrscheinlichkeit, dass x2 gleich 6 ist. Und das kann man sich baumartig vorstellen. Informatikerinnen und Informatiker lieben Bäume, oder? Das ist doch ein Naturgesetz. Und aus gutem Grund. Ja? Also die erste Stufe, da ist es so, dass man fair oder gezinkt, ja? Und die zweite Stufe, aha, und das habe ich auch noch dazu gesagt, mit Wahrscheinlichkeit 2/3 entscheidet man sich hier für den fairen Würfel, also die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich fair ist, ist 2/3. Und die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich gezinkt ist, ist 1/3. Das heißt, ich kann hier schon Kantengewichte dazu schreiben und kann sagen, mit 2/3 gehe ich zu fair, mit 1/3 gehe ich zu gezinkt. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Und wie es weitergeht, das ist, da gibt es 6 Möglichkeiten und hier auch 6 Möglichkeiten. Und die Frage ist, wie teilen sich die Gewichte auf? Ja? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x2 gleich 6 ist? Also hier ist, kommt das x1 und hier kommt das x2 dann. Und die, hier ist es die 6 und hier ist es die 6, die wir im Auge haben. Und die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen wir hier oder hier raus? Ja? Und das ist, Sie sehen hier ist nochmal, sind die beiden Zeilen dieser Matrix. Ja? Und also das, was da steht, steht hier nochmal. Und die Antwort auf die Frage, was denn bitteschön die Wahrscheinlichkeit ist, dass x2 gleich 6 ist, ist die, erst geht man einmal mit, wenn das hier der Anfangs sozusagen die Wurzel des Baumes ist, ja, dann geht man mit Wahrscheinlichkeit 2/3 zu fair und dann mit Wahrscheinlichkeit 1/6 zu 6 oder man geht mit Wahrscheinlichkeit 1/3 zu gezinkt und dann mit Wahrscheinlichkeit 1/2 zu 6. Ja? Und das ist also, wenn man es ausrechnet, 5/18. Sie sehen, in einer gewissen Weise ist das auch eine Definition der gemeinsamen Verteilung von x und y. Es wird nämlich hier sozusagen aus der Matrix, diese Matrix ist keine Matrix von gemeinsamen Verteilungsgewichten, oder? Weil die Summe der Zahlen, die hier steht, die ist nicht 1, die ist 2. In jeder einzelnen Zeile ist die Summe 1. Ja? Aber bei gemeinsamen Verteilungsgewichten wissen wir ja, die Summe über alle Gewichte, die hier bei den gemeinsamen Verteilungsgewichten stehen, die muss 1 sein. Also kann das keine Matrix der gemeinsamen Verteilungsgewichte sein. Es ist aber eine Matrix, die einen guten Sinn erfüllt, nämlich diese Regel anzugeben, ja, wie ist das x2 jeweils verteilt, wenn ich mit dem x1 in eine gewisse Zeile springe. Ja? Also das ist was Bedingtes, wie wir dann später sehen werden. Ja? Okay, und jetzt kommt der allgemeine Rahmen für dieses spezielle Beispiel, was wir gerade diskutiert haben. Beziehungsweise der allgemeine Rahmen dieses Logos. Ja? Also, hier kommt das Logo nochmal. S1 und S2 seien fürs Erste, für heute, für nächste Woche auch, glaube ich, seien diskrete Mengen. Stellen wir uns vor, und jetzt kommt dieses Wenn ist was Konditioniertes, ja? Wenn x in Stufe 1 die Wahl auf das Element A1 fällt, dann landet man in der mit A1 bezeichneten Zeile. Ja? Also die Zeilen haben Namen. Und das ist A1, A1', A1, 2', die möglichen A1 aus S1. Hier ist sie, die Zeile. Hier ist sie auch. Wenn dann in Stufe 2 die Wahl auf das Element A2 fällt, dann landet man in einem Feld dieser Matrix. Und zwar in dem mit A1, A2 bezeichneten Feld, Zeile A1, Spalte A2. Okay, bis jetzt einfach nur so Regeln diskutiert, wenn, dann und so. Und jetzt bringen wir Wahrscheinlichkeiten ins Spiel. Sei x1 eine S1-wertige Zufallsvariable. Denken Sie an das Beispiel. Fair mit Wahrscheinlichkeit 2 Drittel, gezinkt mit Wahrscheinlichkeit 1 Drittel. Also x1 sei eine S1-wertige Zufallsvariable mit Verteilung Rho. Also bitte, Rho ist jetzt fürs Nächste immer die Wahrscheinlichkeitsverteilung von x1. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass x1 den Ausgang A1 hat, sei Rho von A1. Also so war das doch immer in den vergangenen Wochen, dass Verteilungsgewichte sehr oft mit Rho bezeichnet waren, ja, Verteilungen. Also das ist jetzt unsere Verteilung von x1. Mit Wahrscheinlichkeit Rho von A1 fällt x1 auf A1 und damit landet man dann in Stufe 1 in der Zeile A1 mit der Wahrscheinlichkeit. Okay, und jetzt haben wir unsere Matrix P. Dieses Ding hier ist unsere Matrix P und das ist jetzt nicht fett. Ja? Das ist ein ganz schlankes, großes lateinisches P, nicht fett. Fett war immer für Probability, also das ist was Fettes hier. Das ist fett und das da ist lateinisch groß, nicht fett. Ja? Diese Matrix, die hat Zeilen. Und in der Zeile A1 stehen die Elemente PA1, A2, PA1, A2', PA1, A2', A3'. Sehen Sie, damit ist gemeint, dass für festes A1, also ich gehe jetzt einmal wieder daher, beziehungsweise mache jetzt noch einmal die nächste Tafel auch frei, weil das ist ja wichtig da, das hat jetzt auch nichts mehr zu suchen da. Das da lassen wir uns frei für die gemeinsamen Verteilungsgewichte, die kommen auch noch zu Ehren heute. Aber jetzt rede ich einmal von dieser Matrix. Da gibt es diese beste Kreide hier. Die Matrix, groß P. Und wenn ich hier also ein A1 habe, dann schreibe ich da in die Zeile, schreibe ich rein die Matrix-Elemente und das wäre hier, schreibe ich rein, PA1, A2. Ja? Und so kriege ich diese Matrix P. Und in jeder Zeile habe ich Verteilungsgewichte. So wie auch hier und hier. Ja, das ist das, was hier im Kleingedruckten steht. Damit ist gemeint, dass der Vektor, kann man sagen, oder dieses Tupel von Zahlen, PA1, A2, wo das A1 fest ist und A2 das S2 durchläuft, das sind Verteilungsgewichte auf S2. Also nicht negative Zahlen, die zu 1 summieren. Und die Vorstellung ist, dass gegeben, dass x1 gleich a1 ist, das Ereignis x2 gleich a2 diese Wahrscheinlichkeit hat. Also denken Sie zurück an den Würfel. Gegeben, dass ich den Fernwürfel genommen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, eine 4 zu würfeln, ein Sechstel. Ja? Anders gesagt, gegeben x1 gleich a1, hat x2 die Verteilung PA1, Punkt. PA1, Punkt. Ja? Dieses PA1, Punkt, da ist der Punkt sowas wie eine Leerstelle. Ja? Einfach ein Tupel von Zahlen, wo Sie A2 einsetzen können. Und die Anschauung ist, jede Zeile hat ein Gesamtgewicht. Das kommt von dem Roh. Also zuerst gehen Sie einmal in die Zeile. Und in die Zeile namens A1 gehen Sie mit Wahrscheinlichkeit Roh von A1. Das heißt, jede Zeile kriegt ihr Gesamtgewicht. Roh von A1. Ja? Und dieses Gesamtgewicht der Zeile wird dann in der zweiten Stufe aufgeteilt gemäß P von A1, Punkt. Ja? Also das ist genau wieder dieses Baumartige. In der ersten Stufe springen Sie in die Zeile. Und in der zweiten Stufe teilen Sie nochmal auf. Ja? Also es sind mehrere Bilder ein und derselben Sache und ich freue mich sehr über das multiple Kopfnicken. Okay, also so ist es hier. Aber auch über Fragen freue ich mich, ja. Genauso.
Vorhin hatten wir doch gesagt, die Verteilungsgewichte in einer Zeile summieren Sie auf zu 1.
Ja.
Jetzt habe ich verstanden, wir nehmen zum Beispiel unsere 2 Drittel von A1.
Ja.
Und teilen die auf die 6 Möglichkeiten.
Ja.
Dann würde ich aber eben nicht mehr 1 rausnehmen.
Genau. Wir haben 2 verschiedene Objekte im Blick. Und das ist genau, was Sie da jetzt sagen, fordert ein, dass wir bitteschön diese Objekte jetzt auch nochmal genau in den Blick nehmen und auch benennen. Ja? Wir haben 2 Matrizen im Auge. Das eine ist die Matrix P. Das ist diese Regel, ja? Wie man, wenn wir A1 haben, dann weitergehen. Und da steht in jeder Zeile Gesamtsumme 1. Das P, ja? Und das andere ist die Matrix der gemeinsamen Verteilungsgewichte von x1 und x2. Und da sollte sich bitte schön als Gesamtsumme 1 ergeben. Genau. Und diese Matrix der gemeinsamen Verteilungsgewichte, die poppt hier schon auf. Ja? Also hat noch keinen Namen, aber hier steht schon die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich a1 und x2 gleich a2 ist, also ein gemeinsames Verteilungsgewicht, ist dieses Produkt. Oder? Also in Ihrem Beispiel, in unserem Beispiel, das 2 Drittel dann aufgeteilt auf die 6 möglichen Ausgänge. Ja? Und diese Zeile hier, die wird nochmal in Farben kommen, das ist sozusagen die wichtige Botschaft der Stunde, ja? Dass man diese beiden Matrizen hat. Das eine Mal die gemeinsamen Verteilungsgewichte und das andere Mal die bedingten Verteilungsgewichte. Ja? Und dieses hier, erst einmal gibt es noch 2 Beispiele, bevor wir dann wieder auf das zurückkommen, aber das war schon mal sehr gut. 2 Beispiele. Das erste Beispiel diskutieren wir jetzt einfach mit einmal. Das ist ganz einfach, das Beispiel. In Stufe 1 wählen wir eine auf 1, 2, 3 uniform verteilte Zahl x1. Ja? 1, 2 oder 3. Und in Stufe 2 verschieben wir das Ergebnis aus Stufe 1 noch links oder rechts? Mit Wahrscheinlichkeit ein halb noch links, mit Wahrscheinlichkeit ein halb noch rechts. Ja? Wie ist denn das dann mit den bedingten Verteilungsgewichten? Also was haben wir denn da? Wir können haben 1, 2 oder 3. Ja? Und in der zweiten Stufe, also wenn wir in 1 landen, dann sind wir in der zweiten Stufe mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bei 0 und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bei 2. Ne? Wenn wir in 2 landen, dann sind wir in der zweiten Stufe mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bei 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bei 3. Und wenn wir in 3, das in der ersten Stufe landen, dann sind wir hier mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bei 2 und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bei 4. Ne? Und jetzt kann man, das ist die Matrix P. Und wenn wir jetzt die gemeinsamen Verteilungsgewichte uns fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich 3 und x2 gleich 2 ist. Naja, dann wäre das 1/3 mal 1/2 ist 1/6. Nicht? Und wenn wir uns fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x2 gleich 2 ist, dann teilt sich das, dann ist das einfach die Summe über alle drei Möglichkeiten, die man in der ersten Stufe hatte. Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich i ist, i gleich 1 bis 3, Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich i ist und x2 gleich 2 ist. Und dann sieht man, das ist ja, zweimal dieses, nicht? Weil man ja zu 2 kommen kann, entweder dadurch, dass man zuerst auf die 1 kam und dann nach rechts verschoben hat, oder dass man zuerst auf die 3 kam und dann nach links verschoben hat. Und das ist also zweimal dieses, 1/3 mal 1/2 plus nochmal 1/3 mal 1/2, was da ist, 1/3. Oder? Das ist dieses erste Beispiel. Und das zweite Beispiel weist schon über den diskreten Fall hinaus. Ich habe Ihnen zwar versprochen, ich schone Sie mit dem Kontinuum, aber das ist ein Gruß des Kontinuums sein. Beispiel B. In der Stufe 1 wählen wir eine reellwertige Zufallsvariable. Also jetzt gehen wir her und wählen in der Stufe 1 eine, ja, so wie hier auch, eine reellwertige Zufallsvariable. Und in der Stufe 2 verschieben wir unseren Ausgang aus der ersten Stufe um etwas Normalverteiltes. Also wären wir hier gelandet, hätten wir es auch wieder verschoben um was Normalverteiltes. Also die Regel ist hier, in Stufe 1 stellt sich eine reelle Zahl x1 ein, von der ich jetzt die Verteilung gar nicht spezifiziere im Moment. In Stufe 2 wird dazu eine unabhängige, standard normal verteilte Zufallsvariable addiert, was ich hier so symbolisch mit den Gauss-Kurven andeute, aber die klarere Regel steht auf der Folie. In Stufe 2 wird dazu eine unabhängige, standard normal verteilte Zufallsvariable addiert. Das kann man also so sagen, gegeben x1 gleich a1, hat x2 die Verteilung normal mit Erwartungswert a1 und Varianz 1. Oder? Also das müssen Sie sich wieder als Matrix vorstellen, wenn Sie so wollen. Und Sie haben halt statt jetzt diese diskreten Zeilen, haben Sie kontinuierlich viele Werte a1. Nicht? Und für jeden dieser Werte haben Sie jetzt nicht Gewichte, die zu 1 addieren, sondern eine Dichte. Ja? Statt einer Übergangsmatrix haben Sie hier eine Übergangsdichte. Also für jedes A1 eine Dichte. Und die für die Anwendung wohl mit wichtigste Beispielklasse ist es, dass A1 ist zum Beispiel eine Messung und die wird fehlerhaft abgelesen. So ist es dem Gauss gegangen mit seinen astronomischen Daten. Ja. Also, und das hat ihn dazu gebracht, die Methode der kleinsten Quadrate zu entwickeln, ja, und diese tollen Zusammenhänge auch weiterzubringen. Also A1 ist eine Messung und die kommt mit einem Fehler. Also in der zweiten Stufe wird das, was da eigentlich genau hätte abgelesen werden sollen, können, ja, wird verrauscht durch einen Messfehler. Plus, minus ein normal verteiltes Z. Ja? Okay, und jetzt komme ich zurück auf Ihre Frage, wie das denn ist mit diesen beiden Matrizen. Das P von dem wissen wir, in jeder Zeile stehen Gewichte mit Summe 1. Ja? Und dann hatten wir noch diese schöne Formel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich a1 ist und x2 gleich a2 ist, dass das Rho von a1 mal das p von a1 a2 ist. Oder? Dass sie also das aufteilt gemäß dieser Gewichte. Ja? Und jetzt kommt einfach eine Definition. Ein Name wird vergeben. Ja, das ist alles Wiederholung, was da steht. Haben wir alles diskutiert. Okay, es gibt jetzt Schreibweisen. PA1A2 wird auch geschrieben als fettes P, Subskript A1, sozusagen das ist der Start in der ersten Stufe. Ja? Vom Ereignis, dass x2 gleich a2 ist. Ich hoffe, man kann das gerade noch lesen, da dieses rote Zeug hier. Aber Sie haben es ja noch einmal auf der Folie auch. Also genau das, was hier steht, steht hier nochmal. Das ist eine Schreibweise. Hier, das ist sozusagen das Matrixelement von der Matrix P. Und hier steht die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, aber mit diesem A1 als Subskript, das ist sozusagen eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Ja, ich weiß schon, dass das A1 in der ersten Stufe da war und dann ist das die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass x2 gleich a2 ist. Ja? Und noch eine weitere Schreibweise führen wir ein, nämlich für die gemeinsamen Verteilungsgewichte. Die bezeichnen wir mit μ. μ a1, a2 sind die gemeinsamen Verteilungsgewichte. Ja? sodass wir sagen, wenn wir hier in dieses Logo einsteigen würden und wie üblich sagen, wir haben unsere Zufallsvariable x, das Paar x1, x2, und wir fragen uns, wie wahrscheinlich ist es, dass das x in diesen Ausgang fällt? Was hat das da für Gewicht? Na, das hat als Gewicht μ a1 a2. Ja? Und das sind jetzt zwei Matrizen. Die Matrix der gemeinsamen Verteilungsgewichte, die in Summe 1 hat, und die Matrix der Übergangsgewichte, wo jede Zeile in Summe 1 hat. Ja? Also wir haben die Müs in grün und die Ps in rot. Und wir haben diese Formel, die sagt, gemeinsames Gewicht ist Startgewicht mal Übergangsgewicht. Also das ist das, was Sie einprägen können. Sie haben eine Frage.
Warum ist das der Erwartungswert die Wahrscheinlichkeit für P von A1?
Von Erwartung, μ spielt hier nicht die Rolle eines Erwartungswertes. Erwartungswerte können wir gar nicht haben jetzt, weil wir ja keine reellwertigen Zufallsvariablen haben. Ja. μ ist hier, steht hier für ein Gewicht. Ja. Da muss ich mich vielleicht bei Ihnen entschuldigen, ist zu viel gesagt, aber gut, dass er das sagt. Ja. Also er sagt, wieso kommt da jetzt auf einmal ein Erwartungswert ins Spiel, μ? Wir sind getrimmt darauf, μ sind immer Erwartungswerte. Ja, ich appelliere hier an Ihre Flexibilität, ja. Ich meine, man könnte natürlich überlegen, ob man das Mü hier umbenennt für künftige Generationen zu einem Nü. Aber wenn ich Ihnen das hier so klar sage, ja, hier ist Mü von A1, A2 ist ein Gewicht. Ein Gewicht von dem Ausgang A1, A2 und es steht in Beziehung zu dem Rho und dem P durch diese Zeile hier, ja. Gemeinsames Gewicht ist Startgewicht, Rho von A1, mal Übergangsgewicht. Ja? Und diese Formel, ob Sie es jetzt schreiben mit μ, Rho und P, so wie ich es da hier auch noch einmal schreibe, oder? μ von A1, A2, das ist das gemeinsame Gewicht, ist Startgewicht Rho von A1 mal Übergangsgewicht P von A1, A2. Also das ist das, was da oben auch noch einmal in der ersten Zeile steht. Wo ist das? Hier. Gell? Also dieses, was da mit den hier getroffenen Bezeichnungen steht, steht hier in der unteren Tafel auch nochmal in Termen von μ, Rho und P. Und jetzt nochmal ein Blick auf Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Schauen Sie mal, diese Bemerkung hier, die ist so wichtig. Wir bemerken, genau dann hängen die bedingten Verteilungen, die Verteilungen Fett P Subskript A von x2 Element aus Punkt, also diese bedingten Verteilungen, genau dann hängen die nicht von dem A1 ab, wenn x1 und x2 unabhängig sind. Ja, ich meine, die Unabhängigkeit von zwei Zufallsvariablen, die haben wir definiert über die Produktformel. Ja? x1 und x2 haben wir definiert, sind unabhängig, wenn die gemeinsame Verteilung, was wir hier als μ bezeichnen, von Produktform ist. Und hier haben wir wieder was, was aber allgemein gilt. Ja? Wir haben sozusagen die gemeinsame Verteilung, die schreiben wir als Produkt. Startverteilung, sprich die Verteilung von dem x1, mal etwas, was im Allgemeinen von der ersten Stufe abhängt. Oder? Wo das a1 als Index da steht. Jede Zeile kann ihr eigenes Leben haben. Wenn sie aber alle gleich sind, die Zeilen der Matrix P, kein gezinkter und kein fairer Würfel, immer fair, dann haben wir Unabhängigkeit. Okay? Also das ist nicht unwichtig. Und das ist eigentlich jetzt nur so Thema Konvariationi. Grün ist blau mal rot. Gemeinsame Verteilung ist Startverteilung mal Übergangsverteilung. Und dann haben wir ja das auch schon als Matrix identifiziert, als Übergangsmatrix. Die, so heißt das, das lateinische P. Nicht? Und schon lange diskutiert, jede einzelne Zeilensumme der Übergangsmatrix ist 1. Und die Zeilensumme der gemeinsamen Verteilungsgewichte, die wir hier eingetragen haben, die gemeinsamen Verteilungsgewichte, die sind zeilenweise nicht 1, sondern jeweils das Gesamtgewicht der Zeile, nämlich Rho von A1. Ja, das ist Ihre Bemerkung, was Sie da vorher schon gesehen haben. Okay, und jetzt, meine Damen und Herren, die Veranschaulichung durch einen Baum, sozusagen, was diesem Bäumchen recht ist, soll einem ausgewachsenen Baum billig sein. Ein zweistufiges Zufallsexperiment kann in seiner Abfolge durch einen Baum der Tiefe 2 Wurzel, erste Stufe, zweite Stufe, Tiefe 2. Ja? Bitte.
Ja, ich habe noch eine Frage zur Unabhängigkeit. Wenn die beiden wirklich unabhängig sind, dann brauche ich mir die erste doch gar nicht angucken, sondern kann die direkt wegschmeißen.
Naja, aber es kann immer mal sein, dass Sie auch an der, also wenn Sie nur an der zweiten interessiert sind, ja, dann können Sie die erste wegschmeißen. Ja? Wenn Sie nur am Ausgang von 2 interessiert sind. Nee, aber es kann ja mal sein, dass Sie fragen, wie wahrscheinlich ist es in einem Würfelexperiment, dass der erste Ausgang 3 ist und der zweite Ausgang 5. Ja? Also, ich meine, oder allgemeiner irgendwas anderes, wenn es nicht so uniform verteilt ist, wenn Sie an x1 und an x2 verteilt sind, dann interessiert sind, dann wissen Sie, Sie haben halt das Produkt. Ja? Aber Sie haben völlig recht, wenn Sie nur an dem x2 interessiert sind, dann können Sie das x1 im wahrsten Sinn des Wortes vergessen, wegschmeißen, wie Sie sagen. Ja? Also gibt Ihnen keine Auskunft über irgendwelche bedingten Verteilungen. Und so. Genau, also ein zweistufiges Zufallsexperiment kann in seiner Abfolge durch einen Baum der Tiefe 2 veranschaulicht werden. Und hier haben Sie ihn, oder? In der ersten Stufe ist es S1. Und in der zweiten Stufe haben Sie sozusagen pro Ausgang der ersten Stufe haben Sie jeweils das S2, so wie hier auch, oder? Bei fair haben Sie 6 Möglichkeiten, bei gezinkt haben Sie 6 Möglichkeiten und hier ist es sozusagen symbolisiert. Ja, wenn S1 dreielementig ist und S2 zweielementig ist, dann haben wir also dieses Bild. Und was haben wir hier? Wir haben hier so viele Möglichkeiten, wie es Ausgänge in S1 gibt. Und die Rohs interpretieren wir als Kantengewicht. Ja? Wir reden hier von Kantengewichten. Und wenn wir hier einen Ausgang haben, zum Beispiel der Ausgang hier, der würde sagen, zuerst ganz links und dann rechts. Ja? Oder der Ausgang würde sagen, zuerst Mitte und dann links. Also wir haben insgesamt 3 mal 2 mögliche Ausgänge insgesamt und jeder dieser Ausgänge hat als Gewicht das Produkt über die Kantengewichte. Ja, also Rho von A1 mal P von A1, A2. Die magische Formel oder die Formel der Dreiheit hier, ja, das ist die Dreiheitsformel, kann man sagen, das ist die sind die großen drei hier. Also gemeinsame Verteilung ist Startverteilung mal Übergangsverteilung. Die wird hier zu einer Vorschrift über Bestimmung der Gewichte als Produkt über die Kantengewichte. Produkt der Kantengewichte entlang des Weges von der Wurzel zum Blatt, kann man sagen. Also von der Wurzel zum Blatt. Ja? Okay, und jetzt, meine Damen und Herren, wird zerlegt hin und her, aber eigentlich auf Schulniveau. Also das ist nichts anderes, als dass wir jetzt hier uns fragen, wie ist es zum Beispiel mit der Wahrscheinlichkeit, dass man A2 kriegt? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man A2 kriegt, ist ein Spaltengewicht. Ja, also da muss ich die Gewichte über die Spalten ausrechnen. Das heißt, ich muss dann über alle μ von A1, A2, und das A2 ist fest, und über A1 wird summiert. Ja? Aber das μ, von dem weiß ich ja schon, was es ist. Also genau, den Spaß machen wir uns jetzt einmal, dass wir da einfach drauf los. Mal zum Beispiel, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x2 gleich a2 ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass x2 gleich a2 ist. Naja, das ist Summe über alle a1 μ a1 a2. Aber jetzt kann ich ja diese Formel einsetzen. Das ist Summe über alle a1 rho a1 mal p a1 a2. Und diese Geschichte kann ich natürlich auch noch schreiben als Summe über a1 aus s1, wenn man es jetzt mit Wahrscheinlichkeiten schreiben wollte. Dann wäre das die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich a1 ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass dann x2 gleich a2 ist. Und sowas nennt man die Zerlegung nach der ersten Stufe. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass x2 gleich a2 ist. Also dass ich in diese Spalte falle, wird zerlegt nach der ersten Stufe. Ja? Zerlegung nach der ersten Stufe oder Zerlegung nach dem ersten Schritt, kann man es auch manchmal nennen. Oder, wie Sie es auch in der Schule bestimmt schon, die alle die Wahrscheinlichkeitsrechnung gehabt haben, der Satz von der, die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit. Ja, also man zerlegt ein Ereignis, nämlich dass x2 gleich a2 ist, nach Möglichkeiten, die dahinter oder davor stehen, nämlich dass x1 gleich a1, x1 gleich a1' und so weiter, diese Möglichkeiten, die das x1 hatte. Einverstanden? Also das ist die Zerlegung nach der ersten Stufe. Und das kann ich aber auch so machen jetzt, dass ich noch über a2 summiere. Ja? Also ich kann sagen, jetzt summiere ich auch noch über a2 aus Groß a2. Also ich frage mich jetzt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der zweiten Stufe in eine Menge Groß A2 falle? Ja? Und das ist genauso, oder? Ich habe hier ein A2 und kriege dann raus die Wahrscheinlichkeit, dass, ja, also wie gesagt, was ich hier gemacht habe für ein A2 mit diesen, somit das kann ich allgemein machen und kriege zum Beispiel hier raus die Wahrscheinlichkeit, dass x1 in A1 und x2 in A2 ist, ja, ist die Summe über alle A1-Elemente aus A1, Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich a1 ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass dann x2 in a2 ist. Das heißt mit anderen Worten, was hier ein kleines a2 war, kann ich genauso als großes a2 denken und kriege dieselbe Formel. Ja? Dass ich hier dann die Wahrscheinlichkeit, dass x2 in groß a2 ist, ist die Summe über alle Möglichkeiten in der ersten Stufe mal die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass man dann in groß A2 geht. Ja, also es wird hier einfach immer angeschaut, was ist die Wahrscheinlichkeit, bei A1 hier zu fallen, bei A1' hier zu fallen und kriegt diese Geschichte. Und dann kann ich auch noch das A1 einschränken und krieg diese Zerlegung. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass x1 in a1, x2 in a2 ist, ist dieses hier. Und dann kann ich zum Beispiel das x1 über alles, genau, das ist das, was ich gerade vorher diskutiert habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass x1 beliebig ist und x2 in a2 ist, ist die Summe, die man hier hat. Und das ist die Zerlegung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass x2 in a2 fällt, nach den allen möglichen Ausgängen von x1. So wie wir es hier für elementares a2 gemacht haben, ist es hier eine Menge a2. Ja? Die Zerlegung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses x2 in a2 nach den Ausgängen von x1. Und das ist die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit oder auch die Zerlegung nach dem ersten Schritt. Ja. Und das ist das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Schönes Wochenende.